Werte Hörer, wurde bei der COP30-Klimakonferenz nun endlich der Schlüssel zur Rettung der Welt vor dem Klimakollaps gefunden? Hat Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Rede am 9. November die Würde seines Amtes gewahrt? Und wird die Anti-Klan-Politik in Schweden Erfolg haben? Dies und vieles mehr haben wir diese Woche mit unseren Gästen besprochen. Mein Name ist Robert Mayer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Seit April 2023 herrscht im Sudan erneut Bürgerkrieg. Der Konflikt wird ausgefochten von Armeechef Abdel Fattah Burhan und der paramilitärischen Miliz Rapid Support Forces, RSF, seines ehemaligen Vizechefs Mohamed Hamdan Daglo. Etliche tausend Tote und Verletzte hat der Konflikt bereits gefordert. Der frühere Leiter der Internationalen Anwaltschaft für Subsahara-Afrika bei der Menschenrechtsorganisation Christian Solidarity International, Franklin Emmanuel Ogbonvizé, erläuterte die Hintergründe.
Es geht um Ressourcen, es geht um ethnische Säuberung auch und es geht um einen Machtkampf zwischen zwei Generalen, die mal Freunde waren, aber jetzt zerstritten. Es geht um die Ressourcen und die Machtherrschaft des Landes. Sudan, weiß viele Menschen nicht, ist sehr reich in Gold und viele von diesen Gold-Deposits finden ihre Wege nach Dubai. Das ist der Grund, warum die United Arab Emirates eine Partei in diesem Konflikt unterstützt, nämlich der RSF, was aus der Janjaweed entstanden ist. Janjaweed, muss man nochmal erinnern, ist diese arabische Paramilitärgruppe, die den Genozid in Darfur verantwortlich ist. So es geht um Ressourcen, es geht auch um Machtherrschaft und es geht um ethnische Probleme und Konflikt in dem Sudan. Die Mehrheit christlicher Bevölkerung in Südsudan, es hat sich gelungen, dass sie ihre eigene Stadt jetzt haben. Sie haben auch ihre internen Probleme. Es ist nicht alles Uhuri da in Südsudan. Aber trotzdem, als Südsudan abgespalten wurde, ist Sudan jetzt, dieser Machtkampf zwischen zwei Generalen, in den Vordergrund gedrungen. Wir sehen das jetzt. Es gab eine Pro-Demokratie-Bewegung in Sudan, die versucht, den damaligen Alleinherrscher Omar Bashir zu stürzen. Der Militär zusammen mit RSF, der Rapid Support Force, hat diese Pro-Demokratie-Bewegung zusammengeschlagen. Danach fangen sie an, sich gegenseitig zu zerfetzen. Die sudanesische traditionelle Armee und die RSF, das eine Paramilitärgruppe ist, gegründet von Omar al-Bashir als ihre private Armee, um ihn zu schützen und sichern im Amt. Aber das hat sich nicht gelungen. Sudan ist ein strategisches Land, muss man nicht vergessen. Sudan hat eine Grenze mit Ägypten. Ägypten unterstützt die traditionelle sudanesische Armee, das von General Burhan geführt ist. Und die UAE unterstützt die RSF mit Millionen, mit Waffen, mit chinesischen Drohnen auch. Und es gibt Tschad, der auch die RSF unterstützt und Waffen wurde von der UAE nach Tschad geschifft und danach zu der RSF. Und es gibt auch die United States. Amerika ist ein riesiger Spieler hier. In den letzten Tagen gab es ein Abkommen, was man Ceasefire-Deal nennen kann. Sie wollen eine Pause in diesem Kampf erlangen. Die USA hat das instigiert. Die RSF hat das unterschrieben. Aber die traditionelle Armee ist noch nicht in der Lage, das zu unterschreiben. So, Amerika spielt eine Rolle. Man muss klar sagen, diese Probleme in der Sudan kann zu einem Ende kommen mit einem einfachen Anruf von dem Weißen Haus nach der UAE. Wenn Donald Trump seine Macht nutzen kann, um die Arabischen Emirate zurechtzuweisen, diese Krise werde einigermaßen gelöst werden. Aber Amerika ist noch nicht in der Lage, das zu machen. Ich weiß nicht, warum. Aber das ist, was viele in der Sudan glauben. Und das ist, was viele in der sudanesischen Diaspora glauben. Dass Amerika tut, was die Emirates in der Sudan jetzt veranstalten. Und das ist sehr, sehr schade. Gold, weiß man, ist für immer ein Grund zu töten gewesen in der menschlichen Geschichte. So in der Sudan ist es nicht anders. Und der Kampf um das Rote Meer, diese Wasserwege, ist auch ein wichtiges Interesse, das viele von diesen Mächten verfolgen. Und man muss auch klar sagen, es gibt diesen ewigen Konflikt zwischen dem Sudan und Ägypten. Es geht um den Nil und wer Kontrolle über den Nil bekommen kann. Wir wissen auch, dass es gibt viele Firmen, die versuchen, andere Mineralien, rare Erde in den Sudan zu suchen. Ob sie erfolgreich im Moment sind, wissen wir noch nicht. Aber Gold ist einer der Gründe, warum dieser Konflikt noch in Gang ist.
Über 190 Staaten haben am 6. und 7. November an der UN-Klimakonferenz Conference of the Parties, kurz COP30, im brasilianischen Belém teilgenommen. Vor nicht einmal zwei Jahren sprach der amtierende UN-Generalsekretär Antonio Guterres von der Ära des globalen Kochens. Doch seit selbst der bislang bei internationalen Medien so beliebte Allround-Philanthrop Bill Gates in einem Akt beinahe unglaublicher Pirouettistik vom Narrativ des klimabedingten Weltuntergangs abgerückt ist und seit Donald Trump die USA einer strengen Kurskorrektur in Sachen Klimapolitik unterwarf, hat sich auch das Klimafieber der zuvor so engagierten Weltretterelite verflüchtigt. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte, er wolle zwar nicht auf Klimaschutz verzichten, ihn aber anders machen, und zwar durch Innovation und Technologieoffenheit. Deutlicher kann man nicht undeutlich sein. Der frühere SPD-Umweltsenator von Hamburg, Professor Fritz Fahrenhold, ordnete das Treffen ein.
Nun, es ist schon interessant zu sehen, dass Brasilien gerade vor 14 Tagen beschlossen hat, im Amazonasdelta eine großflächige Erdöl- und Erdgasexploration zu genehmigen. Also das, was Lula uns jetzt gesagt hat, das ist die Konferenz der Wahrheit, wird, glaube ich, zumindest mit den Realitäten konfrontiert. Und in der Tat ist das, was Brasilien macht, ja das, was die ganze Welt macht. Für diese Konferenz mussten ja alle Länder erklären, wie sie denn es in Zukunft mit den fossilen Energien halten wollen. Und dabei kam raus, dass die Ölförderung bis 2050 weiter ansteigt, die Gasförderung auch, Kohle bis 2035 anwächst und dann erst leicht zurückgeht. Und vor diesem Hintergrund ist das natürlich eigentlich ein erkennbarer Kipppunkt. Der 30. COP wird ein Kipppunkt sein, weil die Welt hat sich eigentlich schon längst entschieden, weiter an fossilen Treib- und Kraftstoffen festzuhalten. Das macht China so, das macht Indien so. Die USA haben das durch ihren Austritt aus Paris erklärt. Nur das kleine gallische Dorf Europa hält fest daran, ein Ziel von null schon im Jahre 2050 anzustreben. Das haben sie nochmal bekräftigt kurz vor der Konferenz. Und erkennbar ist, dass man damit am Ende nicht nur das Klima nicht ändern wird, sondern am Ende seinen Bürgern in Europa und gerade insbesondere in Deutschland eine katastrophale Perspektive anbietet, denn wir werden das teuer bezahlen. Wir haben einen Paradigmenwechsel, der lange Schatten von Donald Trump und der lange Schatten der Realität wirkt sich bis nach Belém aus. Die größten Emittenten, also China 33% der CO2-Emissionen, USA 12, Indien 8 und Russland 5, nehmen überhaupt gar nicht teil als Präsidenten und ignorieren das da. Die im Vorfeld erkennbare Ansage von Bill Gates, das ist ja nun einer derjenigen, der immer gesagt hat, wir müssen ganz stark im Klimaschutz werden, zeigt den Paradigmenwechsel. Die Menschen und die Völker der Welt wollen sich entwickeln und ihnen ist Wohlstand wichtiger als eine Erwärmung, die möglicherweise mit dem CO2 verbunden ist und vielleicht die Erwärmung nochmal um 1 Grad erwärmen wird. Aber Bill Gates hat es ja selbst gesagt, dadurch wird es nicht an irgendeinem Ort der Welt nicht weiter lebenswert sein. Und deswegen ist es natürlich richtig, auf diese Temperatur von dann vielleicht 2,5 Grad, wenn denn diese Rechnungen überhaupt richtig sind, kann man sich einstellen, kann man sich anpassen. Und jetzt geht es eigentlich nur noch auf dieser Konferenz darum, wie viel Geld ist denn eigentlich vom Norden in den Süden zu schleusen? Und hat man jetzt einen markanten Punkt erwischt? Das ist der tropische Regenwald. Man will also einen Fonds gründen, in den die Industrienationen einzahlen. Aber die haben alle kein Geld mehr. Die müssen nicht das Geld pumpen. Und deswegen haben schon viele gesagt, dafür haben wir jetzt gar nicht mehr so viel Geld über. Bis auf unseren Bundeskanzler, der ist ja dort für seine 5-Minuten-Rede ja über den Atlantik geflogen und hat dann erklärt, ein namhafter Beitrag wird natürlich von Deutschland überwiesen werden in die Länder, in denen Tropenwald vorkommt. Das sind, wie wir wissen, auf dem Korruptionsindex eher diejenigen, die ganz hinten stehen. Man wird sehen, was dann mit den Geldern passiert. Und was passiert am Ende ist, dass die Industrie in Deutschland abstirbt, dass sie Deutschland verlässt und am Ende diese Fabriken in China und anderen Nationen aufwachsen und der Fußabdruck, der dort für eine Maschine gleichen Typs gebraucht wird, weil es ja sich in China um im Wesentlichen Kohlestrom handelt, ist viel größer. Das heißt, man hat nicht nur seinen eigenen Wohlstand zerstört, sondern hat dem Klima auch nicht geholfen. Das ist, glaube ich, etwas, was wir weiter verbreiten müssen, dass diese Politik nicht nur uns selbst schadet, sondern auch selbst dem Ziel, das man vorgibt, nicht hilft.
Am 3. und 4. Oktober 2025 hat Tschechien ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Andrej Babiš, der Vorsitzende der ANO und Mitbegründer der EU-Parlamentsfraktion Patrioten für Europa, hat die Wahl gewonnen. Seine Partei erzielte knapp 35%, wodurch ohne sie keine Regierung gebildet werden kann. Ob sich nun das Verhältnis zu Brüssel und Berlin ändern wird, erklärte Professor Peter Drulak, ehemaliger stellvertretender Außenminister Tschechiens. Wofür steht Andrej Babiš?
Er ist jemand, der eigentlich sich für eine realitätsnahe Politik einsetzt. So definiert er das, besonders im Bereich der Klimapolitik, Energiepolitik, Green Deal. Also er ist ganz skeptisch gegenüber den Plänen, die aus Brüssel kommen, und er möchte manches revidieren. Es gibt auch andere Bereiche, wo er gewisse Reformen machen will, aber sagen wir, dass Klima, Energie, Migration, das sind die Themen, die er langfristig verfolgt. Also es gibt zwei andere Parteien in der Koalition. Die erste Partei ist ganz neu. Die Partei heißt Motorfahrer. Also das ist eine explizit, sagen wir, Anti-Green Deal-Partei. Das ist die Partei, die Angst der tschechischen Bürger vor Green Deal mobilisiert. Die waren gegen den Verbot von den normalen Autos. Und das ist auch die Partei, die von dem ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus unterstützt wurde und unterstützt wird. Und dann die andere Partei heißt die Partei der direkten Demokratie. Das ist die Partei, die schon seit Jahren im tschechischen Parlament vertreten worden war. Die Partei wird von Herrn Tomio Okamura geführt. Und das ist die Partei, die radikal ist. Ihre Kritiker würden sie als rechtsradikal oder rechtspopulistisch bezeichnen. Das ist die Partei, die im Europäischen Parlament in derselben Fraktion wie die deutsche AfD sitzt. Also das sagt etwas über die Positionierung dieser Partei. Das große Thema der Partei ist gerade die direkte Demokratie. Das heißt, das Referendum und die Möglichkeit, Referendum ganz weit bei den politischen Entscheidungen zu nutzen. Also das war immer die große Priorität. Und dann hat die Partei natürlich andere Prioritäten, auch im Bereich der Migration und Energie und anderen Themen. Also die Prioritäten der drei Parteien sind eigentlich ganz ähnlich, aber sie unterscheiden sich untereinander Radikalität, mit der sie diese Prioritäten verfolgen wollen. Die bis jetzt dienende Regierung von Petr Fiala, die hat immer eine Brüssel-treue Linie verfolgt. Die haben immer alles gemacht, was sie in Brüssel in den Augen der großen Vertreter der Europäischen Union gesehen haben. Und die tschechischen Bürger haben das nicht mehr gemacht. Also ich würde sagen, die Politik der jetzt schließenden Regierung ist ein großer Grund. Und dann natürlich ein gewisses politisches Talent von Andrej Babiš. Er ist in der Lage, mit den Leuten ganz offen, direkt zu kommunizieren oder mindestens so einen Eindruck zu erwecken. Also er ist politisch sehr begabt, also in den politischen Kampagnen ist er besonders stark und er hat diese Stärke wieder gezeigt. Als die größte Herausforderung würde ich die Zukunft der tschechischen und auch der europäischen Industrie bezeichnen, ja. Weil Green Deal und unüberlegte Politik gegenüber Russland und Ukraine hat große Probleme für die Industrie mitgebracht. Also mit Energiepreisen sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann eine andere Herausforderung ist in der Migrationspolitik. Also die europäischen Gesellschaften sind nicht mehr sicher. Also die Sicherheitslage in Westeuropa hat sich verschlechtert und Andrej Babiš wiederholt, dass er eigentlich so etwas in Tschechien nicht sehen will. Und in diesem Sinne, da haben die tschechischen Bürger ihn unterstützt. Aber ich würde sagen, dass die Zukunft der europäischen Industrie ist echt die große Frage für uns alle. Er sagt ganz im Klaren, dass er gegen den Migrationspakt ist, dass er eigentlich diesen Pakt nicht respektieren wird. Und das ist schon ein großer Unterschied zur Regierung von Petr Fiala, weil diese Regierung eigentlich stolz darauf war, dass unter dem tschechischen EU-Vorsitz der Migrationspakt abgeschlossen wurde. Das ist eine Positionierung, die klar ist und die auch regional eine gewisse Unterstützung hat. Ja.
Zum Jahrestag des Mauerfalls von der Aufrechterhaltung politischer Brandmauern zu sprechen und fast 30% aller deutschen Wähler vor den Kopf zu stoßen, das erwartet der Bürger, dessen politkulturelles Feingefühl noch nicht auf der Streckbank des Guten und Gerechten zerrissen wurde, vielleicht von einem impulsgebeutelten Social-Media-Nutzer, nicht jedoch aus dem Munde des eigenen Staatsoberhauptes. Allerdings erlaubte sich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier einen solchen Fauxpas mit seiner Rede anlässlich des 9. November. Und das, obwohl die Aufgabe des Bundespräsidenten darin besteht, integrierend, moderierend und motivierend zu wirken. Seine Position sollte politisch neutral sein. Warum Herr Steinmeier mit seiner Rede gegen eben dieses Neutralitätsgebot verstoßen hat, erläuterte der Verfassungsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau.
Diese Rede des Bundespräsidenten ist verfassungsrechtlich betrachtet wirklich ein Sakrileg gewesen. Er hat ja jedenfalls nach meiner Erinnerung noch niemals eine Rede gehalten, die also herausragend gut gewesen wäre. Aber nun hat er einmal eine Rede gehalten, die nicht nur herausragend schlecht ist, sondern die wirklich im verfassungsrechtlichen Sinne ein Sakrileg ist. Das soll heißen, man stelle sich mal vor, es käme heraus, dass der Papst in Rom in Wirklichkeit den Teufel anbetet und schwarze Messen feiert. Also so ungefähr kommt einem das vor, was der Bundespräsident hier abgeliefert hat. Das eben vor dem Hintergrund, dass der Bundespräsident von der Verfassung die Aufgabe hat, die Integrationsfigur zu sein. Über all die politischen und sonstigen wirtschaftlichen, interessenmäßigen Gegensätze hinweg soll das ganze Volk sich hinter der Integrationsfigur Bundespräsident versammeln können und der Bundespräsident muss deshalb entsprechende Angebote machen. Das heißt, die Aufgabe des Bundespräsidenten in dieser ziemlich schweren Zeit, in die Deutschland ja gekommen ist, wo wir wirklich eine Spaltung der Gesellschaft ja haben, die Politik, die Regierung zu ermahnen, dass es keineswegs richtig sein kann, 30-40% der Bevölkerung, die eben für die Opposition sind, die auszugrenzen und die sozusagen aus unserer Demokratie hinaus zu definieren, sondern dass, wenn sie unzufrieden sind mit der politischen Lage, dann eben diesen 30-40% Angebote unterbreiten müssen, politischer Art. Der Bundespräsident hat genau das Gegenteil getan an diesem unglaublich wichtigen und wirklich sehr ambivalenten Tag, dem 9. November 2025. Er hat sozusagen 30-40% der Bevölkerung aus dem Volke auszuschließen versucht. Er hat regelrecht zum Hass und zur Entrechtung aufgerufen gegenüber 30-40% Andersdenkender. Das würde ich sicherlich sagen, dass er damit seine Neutralitätspflicht in atemberaubender Weise verletzt hat. Das Ganze ist nur schwer justiziabel. Wenn wir uns erstmal formell die Sache angucken, dann ist es ja so, wir haben vielleicht alle schon mal gehört von der Gegenzeichnungspflicht, der der Bundespräsident grundsätzlich unterliegt. Diese Gegenzeichnungspflicht bezieht sich aber nach heute ganz herrschender Auffassung jetzt nicht auf Reden. Hier war es immer schon so, dass die Bundespräsidenten, ob das nur Richard von Weizsäcker war, ob das Roman Herzog war mit der bekannten Ruckregel, die haben ihre Reden schon selber geschrieben bzw. auch schreiben lassen natürlich von ihren Bundespräsidialämtern, haben die Reden durchweg nicht gegenzeichnen lassen. In früheren Zeiten gab es verfassungsrechtlich die Auffassung, dass sie das eigentlich doch machen müssten, sozusagen nach dem Vorbild der britischen Monarchie, wo ja eben auch die jährliche Rede des Staatsoberhaupts in Großbritannien nicht vom Staatsoberhaupt, vom König selber geschrieben wird, sondern vom Büro des Prime Ministers aufgeschrieben wird. Also so ist es beim Bundespräsidenten nicht. Der lässt seine Reden selber schreiben, beziehungsweise schreibt sie selber und hält sie dann. Und unter die Gegenzeichnungspflicht fallen nur Rechtsakte, die auch eine unmittelbare rechtliche Bedeutung haben. Eine Ausnahme besteht allenfalls, es ist hier nicht einschlägig, für Reden mit starker außenpolitischer Bedeutung. Wenn also der Bundespräsident eine Rede von außenpolitischer Programmsatzbedeutung mal halten würde, dann wäre er in der Tat auch hier in der Gegenzeichnungspflicht. Wir müssen aber davon ausgehen, dass er diese Rede sich selbst zurechtgelegt hat und dass die nicht von der Bundesregierung vorformuliert oder gegengezeichnet worden ist. Wenn sich das hier um eine staatsrechtliche Vorlesung handeln würde, zu denen allerdings der Bundespräsident fachlich nicht qualifiziert sein dürfte, dann könnte man ja immerhin noch sagen, ja wieso, das stimmt doch, ja, das stimmt doch alles, was er sagt. Es sind doch da gewisse Maßnahmen in der wehrhaften Demokratie einmal vorgesehen. Nur es ist natürlich keine staatspolitische Vorlesung oder staatsrechtliche Vorlesung gewesen, sondern eben eine Rede ausgerechnet zum 9. November. Und es ist ja völlig klar, und das macht die Sache in meinen Augen auch ein wenig infam zugleich, und jeder weiß ja, wen der Bundespräsident gemeint hat. Es liegt völlig am Tage, dass er mit seinem dunklen Raunen von den Rechtsextremisten, die sich überall eingeschlichen hätten, die sich insbesondere in den Staatsdienst überall heimlich eingeschlichen hätten und jetzt aus demselben entfernt werden müssten, egal ob sie Lehrer sind oder Soldat sind, und dass er mit der Partei, die jetzt demnächst dann doch mal verboten werden solle, besser, dass er damit natürlich die AfD meint, also die einzige materielle Oppositionspartei. Man muss ja unterscheiden, es gibt noch andere Oppositionsparteien, die insofern Opposition im formellen Sinne sind, als sie im Augenblick nicht zum Regieren benötigt werden, später vielleicht schon nochmal, aber die AfD ist eben derzeit die einzige materielle Oppositionspartei, weil sie eben als einzige eine inhaltlich völlig andere Auffassung vertritt als eben die übrigen Parteien. Und der Bundespräsident, der macht jetzt also einen nicht so geringen Teil der Bevölkerung zum Verfassungsfeind, was er überhaupt nicht zu entscheiden hat, und ruft also unverhohlen dazu auf, die Opposition weiterhin zu entrechten, ja auch zu verbieten.
Der Deutsche Apothekerverband klagt immer wieder über Medikamentenengpässe. So galten im September 2025 mehr als 500 Medikamente als schwer oder gar nicht verfügbar. Einer der Hauptgründe für diese Knappheit sei die Abhängigkeit von Produktionsstätten außerhalb von Europa, erklärte der Präsident des Verbandes Thomas Preis. Vor allem China gilt als großer und einflussreicher Medikamentenlieferant. Die fehlenden Medikamente sind vor allem Generika. Dr. Jörg Schierholz erläuterte, wie gefährlich diese Abhängigkeit ist. Was genau sind Generika?
Generika sind Arzneimittel, bei denen die Patente ausgelaufen sind. Das heißt, also nach 20 Jahren oder etwas mehr als 20 Jahren Patentschutz, wo die Arzneimittelfirmen relativ hohe Preise nehmen können, sinken die Preise zwischen 80% und 95%. Und man hat dann relativ günstige Arzneimittel, weil nämlich die Wettbewerber der Generika-Industrie auf die klinischen Daten der Firmen, die eben die Erfindung gemacht haben, zugreifen können und dann diese Arzneimittel auch produzieren dürfen und in den Markt bringen können, ohne dass sie aufwendige klinische Studien machen. Und das ist quasi der Treibstoff auch für eine dauerhafte Arzneimittelversorgung, weil nämlich 80% bis 90% aller Verschreibungen, die wir in Deutschland, aber auch in Europa und auch in den USA haben, das sind diese Altarzneimittel. Also diese neuen innovativen Arzneimittel machen nur ca. 10-12% der Verschreibungen aus, aber ein Großteil eben des Wertes dessen, was man eben für Arzneimittel bezahlen muss. Das geht Querbank von den Schmerzmitteln, also Paracetamol, Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, über Krebsmittel. Also wir wissen ja, dass also die letzten Jahre immer wieder beispielsweise Tamoxifen nicht verfügbar war, also ganz wichtig für Brustkrebspatienten. Und das geht über Migränemittel, das geht über ganz normale Chemotherapeutika, viele Antibiotika, die wir dringend brauchen, auch für die Intensivmedizin, die fehlen hier und dort. Und dann können auch die Ärzte also auf Intensivstationen nicht leitliniengerecht die Patienten behandeln. Also das hat schon eine enorme Auswirkung auf die Versorgung und auch auf die Sicherheit für die Behandlung von Patienten, wenn diese Produkte wegfallen oder teilweise wegfallen. In dieser Studie hat man die 56 wichtigsten versorgungsrelevanten Wirkstoffe untersucht und dann geschaut, was machen da die Chinesen? Und dann hat man festgestellt, dass ein Drittel dieser versorgungsrelevanten Wirkstoffe von den Chinesen in irgendeiner Art und Weise abhängig ist. Wenn die wegfallen, dann können wir wichtige Infektionen nicht behandeln, dann können wir Krebspatienten nicht vernünftig behandeln, wir können Schmerz nicht mehr richtig behandeln, wir können Fieber nicht mehr richtig behandeln. Auch solche Produkte wie Allopurinol, also bei Gicht beispielsweise, die produzieren wir hier in Europa nicht mehr, auch zum Teil in Amerika nicht mehr. Ne? Das liegt daran, dass speziell in Deutschland eben die gesamten Vorschriften und auch die Umweltvorschriften sowie die Bürokratie und natürlich auch die hohen Kosten insgesamt so viel Druck erzeugt haben, dass man, und ich habe ja selber einige Jahre in dieser Industrie gearbeitet, dass man also diese Wirkstoffe und auch die Zusatzstoffe im Ausland einkauft. Und das sind primär China und auch Indien. Und China ist im Moment deswegen im Fokus, weil wir quasi zwischen den Fronten stehen, also die Europäer stehen in dem Konflikt zwischen China und Amerika zwischendrin. Wir brauchen die Chinesen aufgrund ihrer Produkte, die sie für uns produzieren, die wir irgendwann mal verlagert haben nach China und hier nicht mehr produzieren. Und wir brauchen auch China als Exportmarkt. Ja, und das Gleiche gilt für die USA. Und da ist im Moment keine Lösung zu sehen. Die Globalisierung hat Vor- und Nachteile. Sie hat große Nachteile gebracht für die damaligen Entwicklungsländer. Aus deutscher Sicht ist China ja immer noch ein Entwicklungsland, obwohl es technologisch Europa und die USA überholt und wir noch Entwicklungshilfe bezahlen. Ja, und auf der anderen Seite konnte man eben dann sehr billig Medikamente bekommen. Also wenn Sie jetzt in die Apotheke gehen und Sie rechnen mal den Beitrag für die Apotheker und für die Steuern etc. raus, dann kostet eine Paracetamol-Tablette vielleicht 20 Cent. Ja, das ist ein Arzneimittel, das ist kein Bonbon. Ja, und das ist natürlich sehr, sehr billig und das nimmt man auch gerne mit und hat sich dann bequem darauf ausgeruht. Ja, und dass diese Dinge auch strategisch wichtig sind, das hat man einfach nicht beachtet, weil man sich lieber um, ich sage es mal sehr ironisch, um die Positionierung von Gendersternchen gekümmert hat.
Ungarn sichert sich trotz EU-Sanktionen weiterhin russisches Gas über die Turk Stream Pipeline, sogar mit US-Unterstützung. Aufgrund der unpraktischen geografischen Lage sei es für Ungarn schwierig, Öl und Gas aus anderen Ländern als Russland zu beziehen, so Ministerpräsident Viktor Orbán. Die Zugeständnisse der USA sind jedoch an einen Preis gebunden. Ungarn muss nun LNG-Gas im Wert von 600 Millionen US-Dollar kaufen, Rüstungsgüter im Wert von 700 Millionen Dollar über ausländische Unternehmen erwerben und sich strikt an das frisch unterzeichnete Abkommen zur nuklearen Zusammenarbeit halten. Weitere Informationen gab es vom Direktor des Deutsch-Ungarischen Instituts für europäische Zusammenarbeit, Benze Bauer.
Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident, als ein politischer Verbündeter von Donald Trump, hat jetzt eine Antrittsvisite unternommen. Offiziell am 7. November 2025 war der erste bilaterale Besuch, wirklich als Empfang, Staatsempfang. Zu den Äußerlichkeiten noch ein Wort. Es ist ziemlich unüblich. Man hat gesehen, als die Anführer der EU-Staaten bei Donald Trump waren, saßen sie vor Donald Trump auf so kleinen Stühlen. Und es ist eigentlich ziemlich unüblich, dass Viktor Orbán so hochrangig empfangen worden ist. Donald Trump hat ihn an seine Rechte genommen, was auch als Zeichen der Wertschätzung ist. Also man hat ein sehr gutes persönliches Verhältnis. Das Klima zwischen den beiden Staatendenkern ist sehr gut. Und es ging jetzt hier im Wesentlichen darum, die Ausnahme für die Importverbote bezüglich russischer Energieträger zu erreichen. Ungarn ist ein Festland. Ungarn hat keine Küste und Ungarn hat keine Möglichkeiten, sich andere Energieträger zu besorgen und hat diese Leitungen mit Russland ja schon seit Jahrzehnten. Und so war das ein Anliegen für Ungarn, hier eine Ausnahme zu bekommen. Diese Ausnahme steht Ungarn zu. Aber ich möchte nochmal berichtigen, es ist ja nicht so, dass Ungarn alleine mit diesem Problem in der Europäischen Union wäre. Auch andere Länder haben ähnliche Probleme, zum Beispiel die Slowakei, ähnliche geografische Lage und ähnliche Versorgungssituation mit den russischen Energieträgern. Das heißt, Ungarn ist da nicht ganz alleine. Und es ist ja tatsächlich so, Geografie kann man sich nicht aussuchen. Geografie ist eine Gegebenheit und der Zugang zu diesen russischen Energieträgern ist eben nun mal so, wie er ist. Ungarn hat aber daneben natürlich sehr, sehr viele Anstrengungen unternommen, um auch auf andere Standbeine zu setzen. Und diese Anstrengungen sind noch einmal mit dieser Visite in Washington ganz deutlich geworden. Ungarn hat zum Beispiel im Bereich der Erneuerbaren einen sehr hohen Anteil an Photovoltaik. 20% des Energiemix wird bereits aus Solar hergestellt. Und ganz wesentlich, Ungarn setzt auf Kernkraft, anders als Deutschland. Ungarn baut sein Kernkraftwerk in Poksch aus und setzt hier absolut auf diese Möglichkeit dieser Technologie und wird jetzt auch in Zukunft noch stärker mit den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten, zum Beispiel auch, was die Lieferung der Kernbrennstoffe anbetrifft. So wird zum Beispiel die USA, Westinghouse, dieses Material liefern. Tatsächlich ist es so, dass dort eine zeitlich unbegrenzte Ausnahme verhandelt worden ist, wenn man den Verlautbarungen der ungarischen offiziellen Seite glauben mag. Und nun denn, ich schenke einer offiziellen Quelle mehr Raum, mehr Beachtung als einer nicht genannten anonymen Quelle von irgendjemanden. Und ich denke, so oder so ist es so, dass Viktor Orbán hier für Ungarn eine gute Politik verhandelt hat. Und selbst wenn jetzt zutreffen sollte, diese Begrenzung auf ein Jahr, was aber nicht zutrifft, dann hätte eine noch mehr Viktor Orbán das Heft des Handels in der Hand, denn er könnte natürlich im anstehenden ungarischen Wahlkampf darauf verweisen, dass nur er in der Lage ist, eine solche Ausnahme zu verhandeln mit Donald Trump, wenn es denn tatsächlich notwendig wäre, nach einem Jahr wieder so eine zu verhandeln. Also so oder so, es ist ein Sieg für den ungarischen Ministerpräsident, ist auch ein Sieg, dass die ungarische und die amerikanische Diplomatie und Politik auch so miteinander jetzt Hand in Hand agieren können. Schlussendlich denke ich aber, dass dies alles ja nur ein erster Schritt gewesen sein könnte in Washington in Richtung einer größeren Offensive, die Budapest auf das diplomatische Schachbrett setzt. Es ist nicht ganz auszuschließen, dass in Zukunft eventuell Friedensverhandlungen stattfinden könnten zwischen Russland und den USA. Donald Trump hat jetzt in Washington noch einmal bestätigt, dass, wenn es so einen Friedensgipfel gibt, dieser tatsächlich in Budapest stattfinden solle. Und ich denke, das ist auch schon ein großer Erfolg für die ungarische Regierung, dass überhaupt davon gesprochen wird, so einen Friedensgipfel zu arrangieren. Ungarn spielt eine wichtige Rolle international, als die 9,7 Millionen Einwohner Größe es eigentlich möglich machen würden.
US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit Staatschefs aus Zentralasien einige Deals abgeschlossen. Darunter einen Friedensvertrag zwischen Thailand und Kambodscha, milliardenschwere Handelsabkommen und ein einjähriges Moratorium beim Export seltener Erden mit China. Währenddessen schnüren die EU-Staaten das 19. Sanktionspaket gegen Russland. Weitere Details schilderte Christoph Poleiner von der Eurasischen Gesellschaft.
Sowohl Donald Trump als auch Marco Rubio, der Außenminister, sind ja auch während des Treffens auf einen Teil dieser Aspekte eingegangen, beziehungsweise auch andere Redner, die bei der Gelegenheit gesprochen haben. Und daraus ist, glaube ich, einiges an der Intention schon sehr gut hervorgegangen. Also zum einen wurde dargelegt seitens der Amerikaner, dass sich die Welt verändert und damit auch die Außenbeziehungen der Vereinigten Staaten, dass man eben nicht alles so weiterführt wie in den letzten 80 bis 100 Jahren, sondern manches neu denken muss. Und dann hat Donald Trump auch vor dem Abendessen im Gespräch mit den Präsidenten Zentralasiens sehr deutlich nochmal die wichtige geopolitische Lage hervorgehoben. Also er ist eingegangen auf die wohl historische Bedeutung entlang der alten Seidenstraße, als auch auf die natürlich Lage im Herzen Eurasiens, auch wenn er das so nicht formuliert hat, aber natürlich zwischen Russland, China, Indien und der Europäischen Union. Und darüber hinaus gibt es natürlich sehr, sehr klare wirtschaftliche Interessen, die auch in den letzten Jahren deutlicher geworden sind. Ich glaube, dass das Treffen jetzt eine gewisse Aufmerksamkeit hat, obwohl das Format an sich gar nicht so neu ist, liegt eben daran, dass es das erste wirkliche Staatstreffen auf diesem Niveau in diesem Format war, der 5 Präsidenten der zentralasiatischen Staaten mit Donald Trump. Für die Amerikaner ist China natürlich seit langer Zeit ein geopolitischer Herausforderer. Man hatte eine Zeit lang sicherlich noch geglaubt, China im sogenannten westlichen Lager perspektivisch verankern zu können. Sicherlich auch nach dem WTO-Beitritt Chinas Anfang des Jahrtausends. Und ich glaube, spätestens seit dem Amtsantritt Xi Jinpings hat es da ein Umdenken gegeben, dass man also wahrnimmt, dass China sich mit wachsendem Wohlstand nicht demokratisiert über eine Mittelschicht, die politische Partizipation anstrebt und nicht sich im Wesentlichen in eine westlich-liberale Ordnung integriert, sondern eigene Vorstellungen hat, also sowohl im Inneren als auch im Äußeren. Diese Diskussion zu Decoupling wirklich, die wir vor einigen Jahren hier hatten, sehe ich bei den Amerikanern eigentlich im Moment weniger. Aber ich glaube, es geht schon darum, sehr geschickt zu verhindern, dass die zentralasiatischen Staaten im entweder russischen oder chinesischen oder dann einem gemeinsamen russischen, chinesischen Orbit, wie vielleicht im Rahmen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, fest eingegliedert werden, sondern dass sie auch gute Beziehungen zu den Vereinigten Staaten unterhalten und die Vereinigten Staaten über die zentralasiatischen Staaten da in der Region auch Einfluss nehmen können. Also das zusätzlich zu der Frage der wirtschaftlichen Interessen, die es sicherlich auch gibt. 70 Jahre waren die Staaten in der Sowjetunion miteinander verbunden. Dann gab es die Zeit der 90er Jahre der Unabhängigkeit, wo die zentralasiatischen Staaten sich auch neu orientieren mussten. Da gab es relativ früh schon Überlegungen, ich sag mal, an das Wirtschaftsmodell, das man in der Sowjetunion hatte, den gemeinsamen Markt anzuknüpfen, eine Eurasische Wirtschaftsunion zu gründen. Das ist dann erst 2001 geschehen, aber man hat natürlich also traditionell sehr, sehr enge Anbindungen an Russland. Das liegt an russischen Minderheiten in der Region auch, teils auch sprachlich natürlich. Also da gibt es natürlich viele traditionelle Verbindungen. Zu China hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt, also in den späten 90er Jahren, wenn ich das richtig erinnere, gab es das erste Rohstoffabkommen, die haben in den frühen 2000ern zugenommen. Und dann, so ab 2011, haben die Chinesen Vorgespräche geführt zu ihrer Seidenstraßeninitiative, zu Belt and Road, was dann ja 2013 auch von Xi Jinping in Astana in Kasachstan verkündet wurde. Und seitdem hat der chinesische Einfluss dort sehr, sehr stark zugenommen. Also für China ist die Region aus ganz verschiedenen Gründen wichtig. Zum einen ist es eine direkte Nachbarschaft, dann war die Entwicklung der Region wichtig für die Entwicklung des chinesischen Ostens. Dann sind es natürlich wichtige Transportverbindungen, die dadurch gehen nach Russland, aber auch nach Europa. Dann gibt es natürlich auch darüber hinaus, das ist jetzt also gerade seit 2022 wichtig geworden, die Frage der Sicherheitsarchitektur im eurasischen Raum. Und da hatte der russische Präsident Putin ja vor kurzem noch gesagt, dass sich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in diese Richtung entwickelt und vielleicht die tragende Säule der Sicherheitsarchitektur in Eurasien werden könnte. Ob dem dann so ist, wird sich zeigen. Aber man sieht, dass es dort unterschiedliche Ordnungsvorstellungen gibt. Auch die BRICS kann man sicherlich dazu zählen, die teils miteinander konkurrieren. Und da gibt es natürlich ein Interesse sowohl Russlands als auch Chinas, als auch der EU und der Amerikaner, dort Einfluss auf die Ausrichtungen zu nehmen.
Am 13. November 2015 wurden bei islamistischen Anschlägen in Paris 130 Menschen getötet. Viele von ihnen im Club Bataclan während eines Konzerts der Band Eagles of Death Metal. Was hat dieses Trauma mit dem Land gemacht? Insbesondere vor dem Hintergrund des dort stetig wachsenden Islamismus. Im Gespräch dazu war Frankreich-Kenner Robert Kopp.
Das Trauma dieses Attentats wirkt natürlich noch immer nach. Es war weitaus das schwerste einer langen Reihe von Attentaten. Man darf nicht vergessen, dass Frankreich seit den 80er Jahren immer wieder von Attentaten heimgesucht worden ist. Es sind bis heute etwa 73 und es sind mehrere hunderte Tote zu beklagen. Frankreich ist das Land in Europa, das am meisten von solchen Attentaten betroffen wurde, auch wenn es natürlich schwere Attentate sowohl in Deutschland, in England, in Spanien und in Italien gab. Und daher wirkt dieser 13. November natürlich noch immer nach. Umso mehr, als der letzte noch lebende Attentäter, Abdeslas Sansal, der immer noch im Gefängnis sitzt, wieder für Gesprächsstoff gesorgt hat, denn seine ehemalige Partnerin soll ihm irgendwelches islamistisches Material ins Gefängnis geschmuggelt haben. Und das macht natürlich jetzt wiederum Schlagzeilen. Sie ist auch verhaftet worden und in Untersuchungshaft gesetzt. Also die Nachwirkungen sind immer noch da. Für Politik interessieren sich die Jungen immer weniger, umso mehr als das Politspektakel ja eigentlich eher etwas traurig sich ansieht, besonders in den letzten Wochen und Monaten. Nein, die junge Generation seit den 68er Jahren will sich natürlich überall, nicht nur in Frankreich, vergnügen. Sie will nicht nur arbeiten, manchmal fällt es auch schwer, Arbeit zu finden. Sie will sich vergnügen und Orte wie der Bataclan, es ist ein Varieté-Theater, das aus dem Zweiten Kaiserreich stammt, hieß früher mal Le Grand Café Chinois, denn man kann das Wort auch mit zwei Bindestrichen schreiben, Bataclan. Und es ist ein beliebtes Varieté-Theater. Dort sind Maurice Chevalier aufgetreten oder Mistinguett oder Colette. Also diese Vergnügungsorte, die besuchen die Jungen nach wie vor sehr gerne. Die Anschläge seit den 80er Jahren haben das Land natürlich insofern verändert, als die Aufmerksamkeit sich immer mehr auf den muslimischen Bevölkerungsteil richtet. Frankreich hat 8% Musulmanen und seiner Bevölkerung. Je nach Schätzungen sind es 4,5 oder 5 Millionen. Und dieses sogenannte Grand Remplacement, von dem man immer wieder redet, ist natürlich schon ein Thema geworden. Umso mehr als verschiedene Soziologen wie Gilles Kepel zum Beispiel seit Jahrzehnten auf die Unterwanderung durch die Muslimbrüderschaft hinweisen. Und diese Unterwanderung ist wirklich eine Tatsache. Es gibt an Schulen, es gibt an Theatern, es gibt in Sportvereinen immer wieder solche Affären, wo man sieht, dass eigentlich in diesen Vereinigungen islamistische Propaganda betrieben wird. Diese Gefahr, die sieht man schon sehr viel deutlicher und das zeigt sich auch in den Reaktionen der Politik gegenüber zum Beispiel dem Tragen von Gesichtsverhüllungen. Der vorvorletzte Erziehungsminister Attal hat zum x-ten Mal wieder das Verbot für Kopftücher an den Schulen wiederholen müssen und versucht, es etwas strenger durchzusetzen.
Das Nationale Korruptionsbüro der Ukraine hat eine weitreichende Korruption innerhalb des ukrainischen Energiesektors aufgedeckt. Darin soll auch Timur Mindic verwickelt sein, ein Ex-Mitarbeiter in Selenskys ehemaliger Fernsehproduktionsfirma Quartal 95. Gemeinsam mit dem heutigen Justizminister Herman Halutschenko soll Mindic Druck auf das Energieunternehmen Energoatom ausgeübt haben. Die Lieferanten von Energoatom werfen beiden Männern vor, sie hätten 15% des Vertragswertes als sogenannte Kickbacks zahlen müssen. Dadurch soll die Verbindung etwa 100 Millionen Dollar an Schmiergeld gewaschen haben. Weitere Hintergründe beleuchtete der schweizerisch-russische Journalist Alexander Peske. Was sind Kickbacks?
Das heißt, Firma X kriegt von der staatlichen Agentur Energoatom Auftrag, Schutzwälle zu bauen, um energieproduzierende Objekte zu schützen. Die Firma verlangt 100 Millionen. Das ist eine virtuelle Zahl. Der staatliche Betrieb nimmt dieses Angebot an Und 10-15% von dieser Summe muss dann aber Cash zurück an die staatliche Agentur geführt werden. So haben die korrupten Staatsbeamten, Minister und ihre Gehilfen Vertrag für Vertrag Gelder eingestrichen, dann aus dem Lande geführt, gewaschen. Das funktioniert schon länger so. Herr Zelensky, in 2019 hat die Präsidentschaftswahlen gewonnen mit Zustimmungswerten von 73%. Aber gleichzeitig hat er zum ersten Mal in der ukrainischen demokratischen Geschichte auch absolute Mehrheit in der Rada, in dem Parlament der Ukraine. Das heißt, legislative, gesetzgebende Kraft war zu 100% in den Händen von Team Zelensky, wie auch exekutive, das heißt ausführende Macht, war auch in den Händen von Team von Zelensky. Und judikative, die Gerichte, wurden von diesem Zelensky-Team, können wir ruhig das so nennen, außer Kraft gesetzt. Verfassungsgericht hat nicht ihre Vollständigkeit, das heißt, Gerichte sind machtlos. Und wir erinnern uns, letzten Sommer im Juni wollte Wladimir Zelensky mit seiner Mannschaft eben diese zwei Behörden, die heute diese Untersuchung führen, NABU und SAP, unter sein Kommando stellen, damit er zum Alleinherrschen in der Ukraine geworden wäre. Zum Glück hatten die westlichen Geldgeber interveniert. Er musste davon ablassen und das heißt, im letzten Sommer hat er nicht die absolute Macht in der Ukraine bekommen. Und das heißt, diese westlichen Investigativorgane haben diesen Skandal aufgedeckt. Ansonsten wäre alles weiter so gelaufen wie bisher. Timur Mindic ist nicht nur Freund, er stammt aus derselben Stadt wie Volodymyr Zelensky, er stammt aus demselben Stadtquartier wie Volodymyr Zelensky. Das heißt, diese Herren kennen sich über 3 Jahrzehnte und sie haben gemeinsam Anteile an der TV-Firma besessen und besitzen immer noch. Das heißt, die sind privat befreundet, deren Frauen, Kinder und all das ganze familiäre Umfeld ist eine Einheit. Und geschäftlich sind sie länger miteinander verbunden. Und ich will jetzt nicht gleich also das als schlecht oder irgendwie in den Schatten ziehen. Also das nicht. Wladimir Zelensky und Timur Mindic besaßen eine erfolgreiche Entertainment-Firma. Wirklich, sie haben Filme produziert, sie haben Fernsehkanäle mit dem Content beliefert. Das hat einen netten und wirklich coolen Ursprung. Aber jetzt hat Team Zelensky nicht nur ein paar Fernsehkanäle unter dem Vertrag, sondern das ganze Land und den gesamten Westen, der pünktlich Monat für Monat Millionenbeträge in die Ukraine überweist. Und überwiegende Teil von diesem Team Zelensky bereichert sich an diesen Geldern, die ohne jegliche Kontrolle in der Ukraine ausgegeben werden. Dieses Krebsgeschwür durchdringt alle staatlichen Organe der Ukraine. Wir wissen, dass auch Herr Terkatsch, der ehemalige Abgeordnete, ist zum Chef des Geheimdienstes übergelaufen, am selben Tag, glaube ich, Montag oder Dienstag. Das heißt, verschiedene Tentakel von dieser Krake versuchen jetzt ums Überleben kämpfen und jeweilige die andere Seite zu schwächen. Gestern hat Herr Zelensky seinen privaten Freund, über ihn hat er Sanktionen verhängt. Verstehen Sie, der Mindic ist eigentlich auch gleichzeitig ukrainischer Staatsbürger. Die Generalstaatsanwaltschaft oder NABU, diese Antikorruptionsbehörde, müsste gegen ihn ein Verfahren einleiten und ihn irgendwie festsetzen und befragen. Aber nein, der Timur Mindic kommt über die ukrainische Grenze, wo kein Mann in seinem Alter gesetzesgemäß die Grenze überqueren darf. Also Mindic flüchtet aus dem Land und wird nicht gesucht als ukrainischer Staatsbürger, sondern als Staatsbürger Israels. Und wir wissen, Israel liefert niemanden ins Ausland. Somit der wichtigste Zeuge, der Kronzeuge und Verdächtige in diesem Korruptionsskandal, Timur Mindic, bleibt außerhalb der Reichweite der ukrainischen Untersuchungsbehörden.
Ursula von der Leyen plant den Aufbau eines neuen EU-Geheimdienstes. Diese Einheit soll direkt im Generalsekretariat der EU-Kommission eingerichtet werden. Doch es regt sich Widerstand. So verweisen einige Mitgliedstaaten auf eine bereits bestehende Nachrichtensammelstelle namens SIAC, also Single Intelligence Analysis Capacity, in die auch der militärische Geheimdienst eingebunden ist. Über das Vorhaben sprachen wir mit dem Journalisten und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann.
Es gibt ja einen Machtkampf in der EU zwischen Kaja Kallas und ihr. Dort ist die Freundschaftsliebe nicht mehr sehr groß. Und es geht darum, aus Sicht von Ursula von der Leyen, die ja nun sehr genau weiß, was Machtbewusstsein ist, diesen Zustand, den ein Geheimdienst ermöglicht, nämlich Informationen zu bekommen, die nicht für alle zugänglich sind und dann auch sagen zu können, dass man solche Informationen hat, also das heißt höherwertig, also dass nicht mehr jeder mitreden kann, das dürfte einer der Hintergründe sein. Also wenn man sich Frau von der Leyen anguckt, was sie da so gemacht hat, mit Telefonaten Milliarden zu bewegen und ziemlich selbstherrlich zu agieren und auch, wie wir das von der EU ja kennen, die erstaunlich wenig Kontrolle unterliegt. Das ist eine sehr merkwürdige Struktur und die soll mit einem neuen Machtinstrument ausgestattet werden. Das wäre meine Analyse dazu. Die Frage ist, das, was sie vorhat, von dem, was man jetzt dazu hören kann, wären wenige Personen. Das wäre so eine neue Stelle. Und ich bin sehr misstrauisch dabei. Ich kann das so sagen, ich habe vor ungefähr einem Dreivierteljahr, hatte ich mal eine Anfrage gestellt an die EU-Beauftragte. Da gibt es eine eigene Pressesprecherin für, die sich mit Desinformationsabwehr beschäftigt. Und habe gefragt, ich habe mal so versucht rauszukriegen durch Googlen und ein bisschen KI, wie viele Organisationen sie eigentlich in der EU haben, die sich mit der Abwehr von Desinformation beschäftigen. Darunter fiel 50-50 Covid und russische Desinformation. Und habe gesagt, wie viele Organisationen haben sie gegründet, wie viele Leute arbeiten da drin, wie viel Geld wird dafür ausgegeben. Und das kennen Sie ja, man hat als Journalist ja ein Auskunftsrecht gegenüber solchen staatlichen Stellen und die haben mir nicht geantwortet. Die haben mir den Namen einer Organisation gegeben, die sie haben. Ich wusste aber von meinen Recherchen, dass es mehr als 20 waren und habe keine Info dazu bekommen. Und das können Sie jetzt darauf sozusagen extrapolieren auf die Situation. Die Frage ist ja, was bedeutet denn Geheimdienst in diesem Zusammenhang? Also das heißt, kann jetzt auch nochmal sagen, die Central Intelligence Agency, CIA, hieß so, weil ihre ursprünglich zugedachte Aufgabe das Sammeln von Informationen war. Also das heißt aus zugänglichen und nicht zugänglichen Quellen. Der ganze Bereich von Operationen, also das heißt Regime Change, 600 Versuche, Castro zu ermorden. Was will von der Leyen? Will sie eine Intelligence Agency, also sowas ähnliches wie den BND, der zumindest vor 10 Jahren noch behauptet hat, keine Operation zu machen? Will sie Intelligence und Operations, also will sie Leute, die sich auch um Einflussnahme beschäftigen? Das wären dann mit Sicherheit nicht 5 Leute. Will sie eventuell mit Regierungen zusammenarbeiten, die nicht EU-Regierungen sind? Das sind alles Fragen, über die wir gar nichts wissen. Ich habe auch bei meinen Fragen an EU-Abgeordnete, die wollen erstmal intern Fragen stellen innerhalb des EU-Parlaments, weil nicht klar ist, was da los ist. Es ist nur klar, es wäre ein Machtzuwachs. Und das, wie ich bereits sagte, wäre die Frage, wie wird denn eigentlich in der EU so ein Geheimdienst kontrolliert? Denn das muss man, glaube ich, niemand mehr erklären, dass eine Institution, die man schafft, die nicht darüber reden muss, was sie tut, die alles geheim halten kann, was sie will, ist eine sehr gefährliche Situation. Und das in einer Struktur, die sowieso nicht kontrolliert ist, ist keine gute Idee.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie natürlich wieder eine Folge Argos Ohren. Diesmal zum BBC-Skandal, zur Unterwanderung der SPD durch Islamisten, zu Anschlägen in Berlin und zu einigem mehr. Den nächsten Wochenrückblick können Sie am 22. November ab 5 Uhr morgens hören. Bis dahin, machen Sie es gut. Ihr Robert Mayer.